Hallo, treue Hörer und Hörerinnen und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Tanem und ich sitze hier mit meiner Freundin Julia, ready, um über das Studium, Mindset, Jura, Lernen und alles zu sprechen, was mit diesen Themen noch so einhergeht.
Hallo, auch ein ganz herzliches Willkommen von mir.
Ja, willkommen zurück bei unserem Interviewformat Espresso und Expertise, in welchem wir Juristen und Juristinnen als Gäste einladen, um mehr über ihren Beruf, über sie als Persönlichkeit und über ihr vergangenes Studium zu erfahren. Und letztes Mal hatten wir in unserer Interviewpremiere einen Anwalt aus dem Bau- und Verwaltungsrecht und heute geht es in eine ganz andere Richtung. Wir sitzen hier mit einem Gast aus dem Strafrecht, dem selbstständigen Strafverteidiger Tino aus Greifswald. Und da weder Julia noch ich große Vorstellungen von der Tätigkeit eines Strafverteidigers haben, sind wir sehr gespannt, was Tilo uns so zu berichten hat. Also lieber Tilo, wir heißen dich ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, grüßt euch. Schön hier zu sein. Jetzt hast du schon das erste Mal Tilo gesagt, obwohl du vorher extra gefragt hast. Aber alles gut. Ja, also es freut mich auf jeden Fall hier zu sein.
Ich habe Tino gesagt, aber ich glaube, bei einem N und bei einem L kann man das ganz schnell falsch verstehen.
Okay.
Kann das sein?
Es hat kam Tilo an hier bei uns oder bei mir jedenfalls.
Naja, wie auch immer, ich versuche jetzt das N zu betonen, lieber Tino. Wir würden dich erstmal mit zwei Einstiegsfragen begrüßen, die jeder Interviewgast einmal beantworten darf. Also keine Sorge, du hast noch eine kurze Verschnaufpause, bevor es feuerfrei heißt mit den Jura-Fragen.
Ja, sehr gerne.
Die erste ist, trinkst du gerne Kaffee im Alltag? Und wenn ja, wie magst du deinen Kaffee am liebsten?
Ja, tatsächlich bin ich kein Kaffeetrinker. Ich musste meine Koffeinzufuhr in der BIP-Zeit immer anders bewerkstelligen.
Und wie hast du das gemacht,
ja,
wenn
ich
fragen darf?
Ich habe als Einstieg habe ich immer eine Mate getrunken und irgendwann kamen dann Koffeintabletten dazu. Am Anfang war es eine halbe und irgendwann war es dann eine vormittags und eine nachmittags.
Das hast du geschafft abzusetzen,
oder? Ich habe es zum Glück abgeschafft, aber es sind noch so ganz wenige Momente, wo man mal sagt, okay, jetzt muss man mal irgendwie durchhalten, dann gibt es nochmal eine Koffeintablette.
Der Koffeintablette, das könnte nur von einem Strafverteidiger gefehlt kommen. Irgendwie finde ich das sehr interessant. Ich kenne das nur im Zusammenhang mit Allergietabletten, dass man dann vielleicht eine Koffeintablette braucht. Aber wie sieht's denn mit dem Thema Karteikarten aus? Waren Karteikarten denn ein treuer Begleiter in deiner Examsvorbereitung?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine ganzen Karteikarten immer noch zu Hause. Keine Ahnung, es waren mindestens 700, 800 Stück. Und ich habe nicht das Anki-System verwendet, von dem Kubi ja schon so, so herzallerliebst und wild berichtet hat. Das war überhaupt nicht mein Ding. Also ich habe da viel draus gezogen, die Karteikarten zu schreiben. Man hat ja immer gesagt, wer schreibt, der bleibt. Und ja, das war so mein Motto. Also ich habe jeden Tag Karteikarten geschrieben und war da ein großer Fan von.
Okay, also doch ganz anders als bei unserem ersten Gast. Aber das macht die Vielfalt hier aus. Und dann auch bei dir auch wieder so ein bisschen diese Einstiegsfrage, ganz alte Lamellen. Warum hast du dich damals dann für das Jurastudium entschieden?
Ja, ich kann leider nicht erzählen, dass meine Eltern Juristen sind und das irgendwie schon vorbestimmt war, dass ich auch Jurist werde. Bei mir war es eigentlich eher so ein bisschen aus der Not heraus. Ich war damals nach dem Abitur ein bisschen unschlüssig, was ich machen soll. Und dann bin ich mit meiner Mutter zusammen bei der Berufsberatung gewesen. Und dann hat er so ein bisschen gefragt, wie sieht's aus mit Mathe, Naturwissenschaften? Nee, ist nicht. Okay, also fällt BWL etc. schon mal weg. Und dann hat er gesagt, vielleicht wäre ja Jura was. Da fängt man bei Null an. Das Einzige, was man können muss, war irgendwie Deutsch und ein bisschen quatschen können. Das konnte ich gut und deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal. Also ja, es war jetzt nicht meine große Passion, Jurist zu werden. Das kam dann erst mit dem Studium.
Immerhin kam das irgendwann. Ich glaube, das können irgendwann, auch nicht alle von sich behaupten. Also das ist ja auf jeden Fall schon mal ein positiver Aspekt. Und würdest du dann auch sagen, du wurdest total ins kalte Wasser geschmissen? Also natürlich, wenn du jetzt wirklich nicht viel von dem Studium irgendwie eine Ahnung hattest, ist es ja klar. Aber vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen erklären, wie sich das dann angefühlt hat, wenn du dich noch erinnerst, wie so die ersten Semester waren, ob du je dran gezweifelt hast zum Beispiel?
Also ich habe auf jeden Fall eine Zeit gehabt, wo ich dran gezweifelt habe. Das war so nach den ersten Semestern, das war eigentlich, da war schon eine Zeit vergangen, da habe ich so ein bisschen stagniert und habe dann auch mich ein bisschen umgeguckt, ob ich was anderes mache, habe dann so eine längere Pause gemacht, wo ich wirklich mal irgendwie 4-5 Monate gar nichts mehr mit Jura gemacht habe. Da war ich kurz davor abzubrechen, aber dann habe ich irgendwie doch wieder Mut gefasst und habe gesagt, okay, jetzt ziehst du es durch. Und dann, ja, habe ich mein Mindset dann zu der Zeit auch ein bisschen geändert, bin dann in der BIP eingezogen, habe meine Seminararbeit geschrieben und bin dann gleich geblieben für die Examensvorbereitung und so weiter. Ja, aber der Anfang war, also ich fand nicht, dass es jetzt großartig kaltes Wasser war es nicht. Ich fand schon, dass man hier bei uns an der Uni, wo ich jetzt studiert habe, eigentlich ganz gut aufgenommen wurde. Das war schon in Ordnung. Ich finde, da war man eher dann am Ende so ein bisschen alleingelassen. Aber ich glaube, das ist eher so ein grundsätzliches Problem, das jeden Juristen irgendwie in Deutschland schon mal ereilt ist, dass man sich irgendwie alleingelassen fühlt.
Ja, das auf jeden Fall. Dem versuchen wir etwas zumindest durch unseren Podcast entgegenzuwirken. Aber ja. Nee, da hast du absolut recht. Uns geht es ja genauso. Also ja, ich glaube, das ändert sich jetzt auch in naher Zukunft erstmal nicht. Aber wenn wir schon bei den Warum-Fragen sind, dann würde mich auch noch interessieren, warum dann der Beruf? Warum die Berufswahl? Wie bist du denn da gelandet?
Also, ich sag mal so, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich eigentlich relativ schnell einen Anwalt kennengelernt, dem ich mich sehr verbunden gefühlt habe. Das war jetzt auch der, also mein Chef, von dem ich die Kanzlei übernommen habe jetzt vor knapp 2 Jahren. Und ja, der war halt irgendwie so ein wichtiger Mensch in meinem Leben und war mein Mentor und der war Strafverteidiger. Und der hat mich einfach inspiriert mit seiner ganzen Art, wie er mit Mandanten umgegangen ist etc. Und da war irgendwie dann der Entschluss klar, wenn ich mal das Studium bestehe, dann würde ich gerne Strafverteidiger werden.
Du kennst ja wahrscheinlich auch diese Klischees über die einzelnen Rechtsgebiete, wie so die Personen sind. Und ja, so Strafrechtler werden doch schon immer so als, dem Strafrecht sehr nahe beschrieben. Denkst du, dieses Klischee trifft so ein bisschen zu auf die Allgemeinheit? Also wir werden dann so gerade so im Internet so mit Haftbefehl-Songs dargestellt und irgendwie Zivilrechtler, der mit irgendwas, irgendeiner klassischen Musik, dass du so ein bisschen weißt, was ich meine.
Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass dadurch, dass man natürlich mit sehr vielen Personen zu tun hat, dass man schon mit diesen Leuten auch ein bisschen näher in Kontakt kommt und es ist ja nicht immer alles nur beruflich, sage ich jetzt mal so, ne? Also gerade in der Stadt wie Greifswald trifft man sich auch mal irgendwo beim Sport oder man trifft sich irgendwo, wenn man mal abends irgendwo ein Bier trinken geht und es ist dann nicht so, dass man sich ignoriert, sondern man unterhält sich dann auch mal kurz zwischenmenschlich und da kann natürlich der Eindruck auch schon mal entstehen, dass man da ja vielleicht irgendwie Kontakte hat. Aber es ist immer alles natürlich im nicht strafrechtlichen Bereich. Aber ja, man hört nicht auf an der Türschwelle, dass man den Menschen dann nicht mehr kennt, wenn der rausgeht nach Mandantengespräch. Also das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, dass man da auch mit Menschen in Kontakt kommt. Ne?
Denkst du, Strafrechtler sind doch schon ein bisschen härtere Typen, Tino meinte gerade, cooler als vielleicht andere in anderen Rechtsgebieten. Denkst du, die hören mehr Rap-Musik als andere Juristen?
Also ich kann jetzt nicht für den Musikgeschmack aller Kollegen irgendwie die Hand ins Feuer legen, aber ich würde schon sagen, dass Strafverteidiger vielleicht schon ein bisschen lockerer sind insgesamt. Doch, würde ich schon sagen.
Du siehst anhand unserer qualitativ hochwertigen Fragen, wir haben super viel Ahnung vom Beruf Strafverteidiger. Also ich habe ehrlich gesagt einmal ein Praktikum am Gericht gemacht, am Amtsgericht und saß in einer Verhandlung und habe für mich dann gemerkt, dass Strafrecht nicht meins ist, weil mich das emotional super mitgenommen hat. wie gehst du da mit den Situationen um? Also ich denke gerade bei Jugendstrafrecht, wo Kinder beteiligt sind, muss man doch schon etwas abgehärteter sein. Gibt es da irgendwelche Charaktereigenschaften, die man, glaube ich, mitbringen muss, dass man das gut trennen kann?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Gerade in der Strafverteidigung wird man natürlich öfter mit Situationen konfrontiert, wo man eben sagt, okay, das kann ich jetzt mit mir, mit meinem Leben nicht vereinbaren, was da passiert. Ne? Also es ist natürlich selbstverständlich, wir bewegen uns ja alle auf rechtsstaatlichem Boden, aber die Menschen, die dann halt da vor einem sitzen, eben nicht. Und da tun sich halt manchmal natürlich Abgründe auf. Aber da wir halt in einem Rechtsstaat leben, müssen die natürlich irgendwo auch einen Verteidiger zur Seite gestellt bekommen und haben den eben auch vom Gesetz her zu haben. Die können nicht alleine in die Verhandlung gehen. Und ja, deswegen, das ist halt der Beruf des Strafverteidigers. Und es gab schon einige Situationen, wo man dann natürlich sitzt und schluckt. Aber ja, also ich muss natürlich auch sagen, es gibt auch andere Rechtsgebiete, ne? Wo das auch mal nicht einfach sein kann. Ne? Wenn ich da zum Beispiel ans Familienrecht denke, da sind, glaube ich, genauso, wenn da Eltern aufeinanderprallen und da Kindessorgerecht etc. im Raum stehen, das sind auch schon Sachen, die könnte ich zum Beispiel, glaube ich, nicht machen. Ne? Und natürlich ist es so, es gibt oft genug Situationen, dass man abends über Mandate nachdenkt, die einen dann auch belasten. Aber ja, das bringt der Beruf halt mit sich. Ne? Aber du hast gefragt, du hast jetzt nach Charaktereigenschaften gefragt. Da fällt mir jetzt nicht wirklich ein. Also abgebrüht wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu krass. Das würde ich so nicht sagen. Ich bin nicht abgebrüht. Also es würde ja heißen, dass die Sachen gar nicht an mich rankommen. Aber ich glaube, man muss schon ein dickes Fell haben. Ne? Also wenn man jetzt so ein krasses Gerechtigkeitsgefühl hat, dass man dann wirklich sagt, ich mache das nicht, weil ich kann das nicht an mich halten, dann würde man ja ständig sich mit dem Mandanten eben auch irgendwie im Büro anzoffen. Ne? Das darf halt nicht sein, man muss neutral bleiben, man bearbeitet die Rechtssache und ja, das muss man halt dann mitbringen, ne? So eine gewisse Neutralität. Man kann natürlich immer dem Mandanten auch spiegeln, dass man das absolut verurteilt, was er da gemacht hat, aber nichtsdestotrotz hat der Rechtsstaat halt, der muss halt eingehalten werden und das Recht muss vernünftig durchgesetzt werden halt. Und dazu gehört halt auch ein Verteidiger.
Ja, mir geht's wie Julia. Mir hat ein Richter letztens erzählt, dass er gegenüber einem Opi eine Haftstrafe verhängt hat, weil dieser mehrere Jahre lang ohne Führerschein gefahren ist. Und er hat nicht mal mehr irgendwie Unfälle gebaut, sondern er ist einfach ohne Führerschein gefahren. Und da wurde er schon mal verurteilt auf Bewährung, soweit ich weiß. Und jetzt ist er halt im Gefängnis. Und das hat mir so leid getan. Der arme Opa. Aber ja, also wäre auch nichts für mich. Aber trotzdem unglaublich interessanter und sehr, sehr essentieller Job. Das braucht man. Und Respekt, dass du das auch wirklich so machst. Meine nächste Frage war auch, das hast du schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Wie trennst du dann Berufliches vom Privaten? Kannst du das weitestgehend schon machen und gibt es dann halt mal ein paar Einbruchsstellen, sag ich mal so? Oder ist es wirklich
also
nicht immer so leicht?
Ich glaube, ich krieg's schon ganz gut hin. Es gibt manchmal doch wirklich Mandate, wo man zu Hause dann nochmal sitzt und irgendwie sich denkt, okay, was ist da heute passiert? Wie krass ist das eigentlich? Aber das hat jetzt nicht immer unbedingt was damit zu tun, dass das jetzt extrem schlimm war. Das kann auch mal ein Diebstahl sein, aber dann ist irgendwas in der Verhandlung passiert, wo man sich vielleicht dann drüber aufregt, man hat sich vielleicht mit dem Staatsanwalt irgendwie an dem Tag nicht so gut verstanden oder hat vielleicht man kennt das ja auch im Zwischenmenschlichen, dass man vielleicht mal Sachen nicht sagt und dann später, wenn man zu Hause ist, fällt einem ein, ach, das hätte ich ja noch sagen können. Und so ist das halt in Verhandlungen auch manchmal und also man nimmt den Job schon auch mit nach Hause.
Okay, ja, aber ich glaube, das geht auch zwangsläufig irgendwie da mit einher und es ist halt einfach ein Thema, was ja auch wirklich auch mit Werten spielt, mit dem Gewissen, mit Moral einfach, aber ja, Also verständlich. Und was mich auch noch wirklich brennend interessiert, welchen Delikten begegnest du am öftesten? Also welche verhandelst du am meisten? Ist es dann so Diebstahl oder geht es dann auch wirklich auch um krasseres Zeug?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt in der Zeit, wo ich das jetzt mache, kann man gar nicht jetzt sagen, dass sich da sehr stark was rauskristallisiert. Wenn man sich jetzt so eine Tabelle vorstellen würde, wo so ein Ranking drin ist, was jetzt am meisten auf dem Tisch lag, könnte ich mir schon vorstellen, dass Körperverletzungsdelikte schon am meisten waren. Ne? Und dahinter kommen dann gleich schon Sachen wie Betrugsstraftaten, Diebstähle, auch Wohnungseinbruchsdiebstähle etc. Das ist dann schon das, was viel passiert. Ne? Leider Gottes ist auch schon viel dabei gewesen, was so in Richtung Kinderpornografie geht etc. Das ist halt leider hier oben auch ein Ding. Das sind dann nicht immer stundenweise Material oder so, sondern das sind dann manchmal auch einfach nur 5 Fotos oder so, was natürlich auch schon schrecklich ist. Aber das geht halt dann auch manchmal ganz schnell. Ne? Da ist man in irgendwelchen Telegram-Gruppen und schon ist ein Foto auf dem Handy und in den USA klingelt irgendwo ein Server und dann geht hier in Deutschland das Strafverfahren los. Ja, also es ist aber schon am meisten eher Körperverletzung, Diebstähle, Betrug etc. Genau, und dann ganz selten sind es dann auch mal ganz krasse Sachen, vielleicht sowas wie Mord, versuchter Mord, ja.
Ich nehme an, du bist dann auch Pflichtverteidiger?
Ja, genau, ich mache auch Pflichtverteidigung, genau, also es ist so, dass man als Strafverteidiger dann, wenn man anfängt, den Richtern sagt, ich bin dafür offen, man kann sich auch bei der Rechtsanwaltskammer melden und kann das sagen, dann wird man auch in so ein Verzeichnis mit eingetragen. Genau, und wenn dann halt nach der SDPO ein notwendiger Verteidiger, wie es dann richtig heißt, gebraucht wird, dann guckt der Richter halt rein. Mal, wen hatte ich lange nicht? Dann rufe ich mal den Kramer an. Genau.
Wie ist es mit der Möglichkeit, Mandate abzulehnen? Also ich habe auch mal ein Praktikum gemacht und da war ich auch mal ein bisschen mit einem Strafverteidiger und habe ihn auch mal begleitet. Und er meinte, er kann Mandate ablehnen. Machst du das? Und ja, wenn ja, auch zum Beispiel aus welchem Grund? Und
auf jeden Fall kann man Mandate ablehnen. Ich sag mal so, es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dass ich ein Mandat abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, nee, das ist mir zu krass, das mache ich nicht. Es gibt sicherlich Situationen, in denen ich mir das vorstellen könnte, also beziehungsweise nee, ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, aber es wird bestimmt irgendwas geben, wo ich mal dann sage, oh, nee, das mache ich nicht. Also wegen Delikten habe ich noch kein Mandat abgelehnt, aber was ich schon gemacht habe, ist, das ist aber auch das, was man erst so im Laufe der Jahre irgendwie so lernt, dass du manchmal Menschen hast, da merkst du am Telefon schon, das passt menschlich nicht. Das ist einer am Telefon, der redet dich erstmal 30 Minuten mit Rechtsansichten voll und weiß es eigentlich sowieso schon viel besser. Und da weiß man, wenn man das macht, dass man da ordentlich Stress haben wird. Und deswegen gibt es manchmal Situationen, wo man dann sagt, ja, das passt vielleicht nicht.
Ja, also Strafverteidiger und dann noch Pflichtverteidiger kann ich für mich selber auch gar nicht mir so einfach vorstellen. Das heißt, du wirst dann weitergeleitet und hast bisher auch noch niemanden abgelehnt und bist ja auch mit ganz anderen Personen als in deinem privaten Leben vielleicht zusammen. Ja, wie findest du vielleicht immer einen gemeinsamen Nenner? Also gibt es da irgendwie, wie man gut dann mit verschiedenen Mandanten redet, gerade wenn du noch niemanden abgelehnt hast?
Also ich sag mal so, ich würde mich jetzt selber nicht so als konventionellen Rechtsanwalt bezeichnen. Also ich mache das zum Beispiel, dass ich eigentlich versuche, auch von meiner Kleidung her da eine etwas lockere Atmosphäre zu schaffen. Also ich sitze da nicht den ganzen Tag mit Anzug im Büro. Und das finde ich zum Beispiel immer ganz wichtig, gerade wenn man zum Beispiel im Jugendstrafrecht tätig ist, wenn da jetzt ein 17-Jähriger reinkommt, der sowieso schon total aufgeregt ist, dass er da jetzt irgendwie gleich bei einem Rechtsanwalt ist und er weiß gar nicht, was ihn erwartet. Und wenn da dann jemand sitzt, der vielleicht auch einfach nur ein T-Shirt anhat oder ein Hoodie oder so und man ihm dann auch gleich das Du anbietet, dann ist das halt alles irgendwie gleich so ein bisschen lockere Atmosphäre halt. Und das versuche ich eigentlich auch mit anderen, also ich biete nicht jedem das Du an, das wäre natürlich irgendwo vermessen, aber bei Jugendlichen mache ich das auf jeden Fall. Und dann ist es für die gleich schon mal ein bisschen einfacher, irgendwie in dieses Gespräch reinzukommen, ne? Weil es wird sowieso schon schwierig für die, wenn es dann wirklich vor Gericht geht, ne? Die Situation wird nochmal dreimal so krass. Und deswegen ist es besser, wenn sie mit dem Anwalt schon mal ein Verhältnis haben, wo sie sich einfach irgendwie wohl und sicher fühlen. Und ja, ich glaube, dass ich mit meiner Art dann einfach die Menschen da ganz gut abholen kann. Das gilt dann auch für die, die dann älter sind, ne?
In dem Beruf spielt ja auch bestimmt ein psychologischer Aspekt eine große Rolle, oder? Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass jetzt hier im Strafrecht ja irgendwie so ein bisschen auch das Zwischenmenschliche und psychologisch irgendwie da noch mitzuwirken und Leute zu beruhigen und irgendwie da auch so zu argumentieren, vielleicht auch vor Gericht, wesentlich wichtiger ist als jetzt zum Beispiel irgendwo im Zivilrecht. Also wie handhabst du dieses
Psychologische? Es ist absolut so, also als Strafverteidiger bist du nicht nur als Rechtsanwalt tätig, du bist auch Streetworker, Lebenshelfer, Psychologe, also irgendwie alles in einem, Seelsorger. Und da muss man einfach, manchmal ist man gar nicht rechtlich tätig, sondern der braucht dann in dem Moment einfach irgendwie jemanden, der ihm mal so ein bisschen den Weg aufzeigt und ihm mal den Kopf wäscht, weil vielleicht niemand anderes im Leben da ist, der das gerade macht. Und ja, man muss da irgendwie viele Sachen ja gleichzeitig irgendwie managen, ne? Manchmal ist man auch, das habe ich jetzt letztens wieder so gemerkt, manchmal fühlt man sich auch wie ein Kindergärtner. Das ist halt, also wirklich, da gab es gerade eine Sache, wo so eine Jugendbande in einem Dorf hier in der Nähe halt ihr Unwesen getrieben hat. Und die haben das überhaupt nicht ernst genommen, was da passiert ist. Und da hat man sich dann wirklich wie ein Kindergärtner gefühlt, ne? Weil man die dann auch ein bisschen ja, förmlich an den Kragen nehmen musste, so sinnbildlich, und denen sagen musste, ey, reiß dich doch jetzt mal hier zusammen, das ist hier kein Spaß, ne? Und ja, also es sind super viele, viele Aspekte, die so ein Strafverteidigerberuf mit sich bringt. Also da muss man schon einen kleinen Spagat machen.
Ja, man weiß ja auch nicht wirklich, was für Gründe die haben, irgendwie dann diese Taten zum Beispiel zu begehen. Also da gibt's ja, da spielt ja einfach ganz viel eine Rolle, auch ja, wie die aufgewachsen sind oder was weiß ich. Das ist ja wirklich, das ist ja viel komplexer, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und ja, dafür bist du ja dann auch da, um das rauszufinden und um die in der Hinsicht zu verteidigen. Eine Sache, die mich da auch noch interessiert, mich interessieren da so viele Sachen, weil das wirklich spannend ist und auch so einfach trotzdem, also es ist so ein ungreifbarer Aspekt in der Realität. Ich meine, wir haben ja selber nicht so viel mit sowas zu tun, mit irgendwie Straftaten oder was weiß ich, deshalb diese ganzen psychologischen Fragen oder so. Aber eine Frage, ja, interessiert mich noch, und zwar, willst du eigentlich immer die Wahrheit wissen? Also gut, jetzt, wenn ich über Mord zum Beispiel rede, ob die Person wirklich die andere Person umgebracht hat, und wenn das feststeht, irgendwie dann so Einzelheiten, weil so wie man das aus den Filmen kennt, gibt es ja auch Strafverteidiger, die wollen da irgendwie nicht die Wahrheit wissen und wollen halt einfach nur verteidigen, ohne irgendwie die Hintergründe zu kennen, um da nicht voreingenommen zu sein. Weißt du, was ich meine?
Also es gibt da verschiedene Ansätze. Also es gibt Anwälte, die wollen da gar nicht die Wahrheit wissen. Die wollen einfach nur genau nach dem Akteninhalt arbeiten, die wollen nach der Beweislage arbeiten. Und es gibt auf jeden Fall auch die andere Variante, dass man halt sagt, nee, man würde schon gerne irgendwie im Groben den Ablauf wissen, was ist passiert. Und ja, ich bin eigentlich schon jemand, der gerne mit offenen Karten spielt. Es ist eben so ein Spannungsfeld, ne? Als Strafverteidiger. Also der Angeklagte, der Beschuldigte, je nachdem, in welchem Stadium wir uns befinden, der darf ja lügen. Der darf ja, ohne dass er dafür belangt wird, darf er ja sagen, nö, war ich nicht, obwohl er es war. Und wird dafür nicht belangt, ne? Und beim Strafverteidiger ist es natürlich anders. Der darf nicht lügen, auch wenn er es besser weiß. Und deswegen ist es immer so ein gewisses Spannungsfeld, ne? Also man muss da schon versuchen, dass man sich dann im rechtsstaatlichen Bereich bewegt und da nicht sich selber strafbar macht, ne? Das ist so das Spannungsfeld, was man dann da hat.
Und einfach nur nochmal zum Verständnis, dass man als Angeklagter in gewissen Maßen lügen darf, aber ich dachte, man leistet vor Gericht ein Eid, dass man gerade die Wahrheit sagen soll. Und andernfalls könnte man doch strafrechtlich belangt werden.
Nee, also in Deutschland ist es ja so, grundsätzlich muss der Beschuldigte oder dann, wenn es vor Gericht ist, dann ja der Angeklagte, ist nicht dazu verpflichtet, an seiner eigenen Überführung mitzuwirken. Ne? Deswegen hat er auch das Recht zu schweigen, Das ist ja auch immer das, was der Richter dann als Einleitung sagt. Sie haben, also es wird ja die Anklage verlesen und dann sagt der Richter, Sie haben gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. Als Angeklagter haben Sie das Recht zu schweigen, aber es würde mich natürlich trotzdem interessieren, was Sie dazu sagen. Und wenn der Angeklagte dann sagt, nein, ich mache von meinem Recht zu schweigen Gebrauch, dann ist das eben der Ausfluss von dem Grundsatz, dass man sich eben nicht selbst beschuldigen muss, man muss nicht selbst bei der Überführung seiner Tat mitwirken. Und dann würde es eben auch legitim sein und vollkommen im Bereich des rechtlich Möglichen, dass man eben sagt, ich bestreite die Tat, obwohl man weiß, man war's.
Ja, so wie ich das von meinem Praktikum mal mitbekommen habe, ist es ja so, dass dann der Anwalt, der Strafverteidiger, überlegt, okay, ist es klüger für meinen Mandanten zu schweigen oder eben nicht? Und dann spricht man ja auch durch, was er da sagen soll und so weiter und so fort, oder?
Du stellst dir absolut richtig vor. Es ist eigentlich so, dass man, bevor man in die Hauptverhandlung geht, eben eine Verteidigungsstrategie erarbeitet mit dem Mandanten zusammen und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich schweigend verteidigen. Das ist dann eben oftmals so, wenn man eben sieht, okay, die Beweislage ist relativ dünn. Es wird der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich schwierig fallen, das hier nachzuweisen. Und dann verteidigt man sich eben schweigend und sagt dazu nichts weiter. Ne? Genau, also man bespricht das immer mit dem Mandanten und es gibt halt verschiedene Situationen und jede Verhandlung ist anders. Und ja, dann manchmal sagt man eben was, dann macht man eine umfassende Einlassung. Manchmal kann man den Mandanten selbst reden lassen, weil er sich eben selbst auch vernünftig artikulieren kann. Manchmal sollte man das unterlassen, weil die sich um Kopf und Kragen reden. Also das sind auch alles Sachen, die man dann im Laufe der strafrechtlichen Berufserfahrung dann irgendwie für sich lernt. Also es gibt oftmals Situationen, wo man dann sagt, nee, den kann ich nicht reden lassen, weil dann geht das hier komplett nach hinten los.
Ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen.
Wir haben jetzt schon super spannende Insights in deinem Beruf bekommen und ich glaube, es wäre nochmal ganz praktisch, dass wir an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Fragenroulette machen, einfach nochmal ein paar Basics klären über deinen Beruf und wir machen das auch wieder so, ich würde jetzt mal starten, Tanem, du kannst dann auch mit einsteigen, aber erstmal, macht dir dein Beruf Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Beruf macht mir auf jeden Fall Spaß, weil es super vielseitig ist und man ganz viel mit Menschen zu tun hat. Das war mir eigentlich auch sehr wichtig, dass irgendwie man wirklich tagtäglich viele Menschen irgendwie kennenlernt und immer wieder neue Situationen, auch der Aspekt, dass man eben Menschen helfen kann, das ist auch super schön, weil es gibt natürlich auch oft genug Situationen, wo derjenige einfach wirklich unschuldig ist. Und wenn man das dann irgendwie hinbekommt, dass er da wirklich straffrei rausgeht, und man dann die Dankbarkeit, das ist dann schon sehr schön.
Weil es jetzt kleine, viele Fragen sind, bitte ich dich vielleicht, wenn du schaffst, in einem Satz oder ein Wort zu antworten. Und wenn es gar nicht geht, dann sind es auch eben zwei Sätze. Aber vielleicht auch noch, was zeichnet den Beruf des Strafverteidigers aus im Vergleich zu anderen juristischen Berufen? Und ein paar Punkte hast du bestimmt schon erwähnt.
Ich würde sagen, dass es vor allem der Aspekt ist, dass Strafrecht in 90% der Fällen, würde ich jetzt mal sagen, vor Gericht wirklich stattfindet. Dass man da wirklich diese mündliche Verhandlung hat, das passiert, glaube ich, in anderen Rechtsgebieten ganz oft nicht. Da wird das im Schriftlichen alles schon hoffentlich geklärt. Und in ganz vielen Ellenlangschriftsätzen und im Strafrecht ist es halt oftmals die Hauptverhandlung und das ist halt das Spannende.
Dann kannst du vielleicht mal noch einen Nachteil von deinem Beruf sagen, weil du hast ja jetzt wirklich sehr viel Gutes gesagt, aber was ist vor allem schwierig an dem Beruf oder was siehst du? Du kannst auch für dich unterscheiden allgemein oder auch für dich selber einen Nachteil am Beruf des Strafverteidigers.
Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich würde sagen, es wäre so dann mein Stichwort, wäre Verantwortung. Also ich würde Verantwortung auch als positiv bezeichnen, aber ich würde es auch als negativ, in Anführungszeichen negativ bezeichnen, herausfordernd, ist glaube ich das richtige Wort, weil halt immer so ein Schicksal dahinter steckt und es bei vielen Menschen halt dann nicht so wie im Zivilrecht vielleicht nur um Geld geht, sondern dann eben auch mal um eine Haftstrafe, ne, Bewährung oder Nichtbewährung und das ist dann schon eine Sache, die manchmal belastend sein kann, wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt und man weiß, okay, derjenige, da hing jetzt viel dran und es hat jetzt doch dann nicht für die Bewährung gereicht zum Beispiel, dann kann das schon auch mal belastend sein für jemanden.
Wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Ja, das kommt auch immer, ist eine sehr gute Frage. Das kommt immer ganz drauf an. Also es gibt auf jeden Fall Wochen, die deutlich zeitintensiver sind als die Woche, die danach dann kommt. Und das ist immer, das ist alles, ist wie im Leben, es kommt alles in Wellen. Manchmal sind es nur 35 oder 30 Stunden. Manchmal sind es dann aber auch 45 Stunden, weil man da, oder 50 Stunden, weil man dann am Wochenende nochmal 8 Stunden in der Kanzlei ist, weil man irgendwas nacharbeiten muss oder einen aufwendigen Schriftsatz oder auch mal eine Verhandlung irgendwie an einem Donnerstag 8 Stunden dauert und man dann am Samstag nochmal diesen Bürotag nachholen muss. Ne? Also das kann man nicht pauschalisieren. Aber als Selbstständiger ist es natürlich so, dass man seine Zeit dann auch viel besser einteilen kann und dann, das ist schon praktisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich jeden Tag von 6 bis 6 im Büro bin und weil es guckt ja keiner, ob ich komme oder nicht. Aber wenn man nicht kommt, kann man auch kein Geld verdienen, ne?
Ja, Thema Geld. Bei der letzten Aufnahme, das haben auch einige Bekannte von mir gehört, die waren noch so, oh, mich hätte auch voll interessiert, was die Person so verdient. Und du musst jetzt nicht deine Gehälter offenlegen, aber vielleicht kannst du pauschalisierend sagen, wie viel man im Beruf verdient. Und wenn nicht, kannst du auch einfach von deinem Recht des Schweigens Gebrauch machen.
Ja, also ich werde jetzt natürlich nicht vor euren Tausenden von Zuhörern, bald hoffentlich, werde ich jetzt dann natürlich nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, das können auch viele Juristen, die das dann vielleicht jetzt hören, auch bestätigen, gerade hier in der strukturschwachen Gegend Vorpommern jetzt speziell, da ist es nicht so, dass man direkt aus dem Referendariat kommt und dann hier mit 5.000 Euro netto einsteigt. Ne? Das ist einfach utopisch, das ist hier als Anwalt einfach nicht so. Weil das für die Anwälte ja auch immer ein gewisses Risiko ist. Man muss das Geld ja überhaupt auch erstmal reinbringen. Ne? Und für mich zum Beispiel, ich habe damals, das kann ich jetzt nicht in 2 Sätzen beantworten, ich hoffe, das ist in Ordnung, als ich damals angefangen habe in Wolgast, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt Greifswald zum Beispiel. Man ist einfach ein unbekannter Rechtsanwalt und wenn man dann irgendwie über ein Jahr lang schon vollgepumpt wird mit Geld, was man das ganze Jahr überhaupt nicht reingebracht hat, dann ist das irgendwo, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass man dann erstmal konservativ und ruhig und zurückhaltend bezahlt wird. Aber es ist dann immer die Frage, an welchen Arbeitgeber man gerät und manche sind dann halt fair und sagen, hey, du kriegst am Ende des Monats einen Bonus ausgezahlt, wenn du mehr Geld reingebracht hast, als du mich gekostet hast. Ne? Aber ja, also ich würde sagen, wenn man in Greifswald Jura studiert und das Referendariat macht und dann die Chance hat, irgendwo hinzugehen, Rostock, Schwerin, Hamburg, Berlin, dass man da deutlich bessere Einstiegsgehälter bekommen kann als Rechtsanwalt in Greifswald oder Umgebung dann. Ne? Oder man geht halt in den Staatsdienst. Ne? Also als Richter und Staatsanwalt bekommt man natürlich schon relativ gutes Einstiegsgehalt und man ist halt Beamter.
Charaktereigenschaft bringst du mit, die für deinen Job wichtig ist?
Ja, welche Charaktereigenschaft? Ich würde sagen, auf jeden Fall Disziplin und dass ich halt schon akribisch bin, also dass ich schon Sachen immer relativ schnell versuche zu bearbeiten. Also es ist schon ganz oft gewesen, dass da, wenn Anfragen online kommen, dass ich wirklich sofort anrufe und sich die Menschen auch darüber freuen dann und dass die einfach wissen, dass man irgendwie immer erreichbar ist. Das ist mir halt ganz wichtig. Also Mandanten können eigentlich 24/7 anrufen. Das ist natürlich Fluch und Segen, aber als Strafverteidiger finde ich das extrem wichtig, dass der Mensch halt immer auch weiß, der ist wirklich an meiner Seite und ich kann ihn zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen. Wenn er natürlich am Sonntag anruft und irgendwie Smalltalk machen will, dann sage ich ihm auch, ey, im Notfall ruf gerne an, aber nicht, um Smalltalk zu machen. Aber ja, ich würde sagen, das ist eine wichtige Charaktereigenschaft. Einfach akribisch sein, diszipliniert sein und am Ball bleiben.
Ja, wir haben jetzt auch sehr viele spannende Insights und sehr detailreiche Insights über deinen Beruf bekommen. Also das war wirklich sehr bereichernd. Aber auf das große Ganze sind wir irgendwie nicht ganz zu sprechen gekommen in der ganzen Zeit. Und um jetzt das Thema Beruf abzuschließen und danach zum Studium zu kommen, würden wir dich gern fragen, wie sieht denn ein ganz normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
Ja, das ist wirklich, also es ist kein Tag ist irgendwie gleich. Also man kann gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie wirklich 5 Tage die Woche irgendwie das gleiche abläuft. Aber ich kann ja mal als Beispiel heute Es war jetzt so, dass sich am Wochenende ein Mandat ergeben hat. Es hat sich da jemand gemeldet und der hat eine Anklage erhalten vom Amtsgericht Greifswald hier. Und dann fing der Tag einfach erstmal damit an, dass ich die Akte angelegt habe und dass ich mich beim Amtsgericht Greifswald gemeldet habe und gesagt habe, hey, ich verteidige den jetzt, ich würde gerne Akteneinsicht haben. Und das war so erstmal das, was man am Anfang gemacht hat. Und dann gab es noch eine Sache, wo ein Schriftsatz an die Staatsanwaltschaft in Potsdam geschrieben werden musste. Das habe ich dann auch geschrieben. Das hat dann auch nochmal ein bisschen gedauert. Und dann hatte ich um 14 Uhr ein Mandantengespräch. Und dafür musste ich die Akte vorher noch lesen. Das war dann zum Glück nur eine kleine Akte. Und da war auch nicht so viel Rechtliches drin, weil die Sache ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Und das habe ich vorbereitet. Dann war ich Mittagessen. Pausen sind auch wichtig. Und dann hatte ich um 14 Uhr das Mandantengespräch und dann war der Arbeitstag eigentlich schon fast vorbei. Genau, ich habe noch ein bisschen was für einen Fachanwalt gemacht, den ich gerade angefangen habe. Und ja, so gehen dann 8 Stunden ins Land. Also es ist viel, um das nochmal so, beim Strafverteidiger ist es oft so, dass man viel mit dem Aktenstudium zu tun hat, weil die Akten halt nicht immer nur 60 Seiten sind, sondern auch mal 300, 400 oder sogar 1000, 1500 Seiten. Und ja, Recherchetätigkeiten natürlich, Vorbereitung für die Hauptverhandlung, Mandantengespräche und ja, mit Staatsanwälten telefonieren, ob man Verfahren nicht vielleicht anders beenden kann als Anklage. So sehen dann oft die alltäglichen Stunden aus.
Ja, ich denke, also Recherche, das überrascht mich jetzt eigentlich schon mehr, weil ich glaube, ich dachte, in den anderen Berufen, Anwaltsberufen, so im Zivilrecht oder Öffrecht, ist die Recherche irgendwie, also nimmt mehr Zeit ein als alles andere. Aber dass du jetzt sagst, okay, Recherche ist auch bei denen ein großes Thema, überrascht mich. Ich hätte eher gedacht, eben viele Gerichtsverhandlungen und Mandatsgespräche. Natürlich muss man auch recherchieren, aber ich dachte irgendwie, die beiden Sachen überwiegen dennoch.
Ja, das habe ich jetzt gerade natürlich so ein bisschen unterschlagen. Natürlich sind Gerichtsverhandlungen nicht, das war jetzt zum Beispiel in heute nicht mit drin, aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, natürlich. Also jede Woche sind Gerichtsverhandlungen, manchmal sind jeden Tag Gerichtsverhandlungen, manchmal gehen die nur 45 Minuten, manchmal gehen die 4-5 Stunden. Das kommt dann immer ganz drauf an. Ne? Manchmal verbringt man dann auch viel Zeit auf der Autobahn, weil man nach Rostock fährt, weil man nach Stralsund fährt, Neubrandenburg etc. Und dann ist auch mal ein ganzer Arbeitstag einfach weg, weil man erst eine Verhandlung in Pasewalk hat und dann hat man eine Verhandlung in Stralsund und dann ist der Tag schon vorbei.
Ja, okay, das entspricht schon eher meinen Vorstellungen. Also ja, vielen Dank für die tollen Erkenntnisse, die wir jetzt heute haben durften, was deinen Beruf angeht. Und um das jetzt auch ein bisschen in unsere Thematik des Podcasts zu lenken, so die Examensvorbereitung, über die wir reden, in der wir gerade wirklich aus erster Hand quasi sprechen können, die wir erleben, würde ich dich gerne mal fragen, wie lange ist denn eigentlich dein Examen
jetzt her? Examen ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her, das war 2019. Ich hatte aber schon mal 2017 im Oktober erfolglos am Examen teilgenommen und bin dann einmal durchgefallen. Ja, das gehört auch zur bitteren Wahrheit dazu.
Okay, dann ist es wesentlich länger her als das Examen unseres ersten Gastes. Sehr spannend. Mal gucken, wie weit du dich da noch zurück reinversetzen kannst bei den folgenden Fragen. Die nächste wäre, wie hast du die Examensvorbereitung erlebt? Du hast jetzt gesagt, du bist einmal durchgefallen. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr jetzt darüber erzählen, wie du die Examensvorbereitung
traumatisch
erlebt hast.
Nee, also ich glaube, das kann jeder Jurastudent irgendwie, der schon mal in der Examensvorbereitung war. Es ist eine absolut herausfordernde Zeit und ja, ich habe also viel Zeit in der BIP verbracht und das war schon extrem. Also diese Gewissheit zu haben, dass man diese krassen Klausuren schreiben muss, das war schon heftig. Und im Referendariat wird es ja noch schlimmer, ne? Da hat man leider noch 2 Klausuren mehr. Es war eine krasse Zeit, aber es war auch rückblickend auch eine schöne Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt dran denke und sage, das war alles total scheiße und ich habe den ganzen Tag nur ein trauriges Gesicht gezogen. So war das nicht. Also wenn man da erstmal so drin war, wenn man für sich eine Routine gefunden hat etc., dann war das nachher auch irgendwie schön, wenn man jeden Tag Erfolgserlebnisse gehabt hat und gesehen hat, okay, es geht voran. Das kann ja auch das ist ja im Leben allgemein so, wenn man bei Dingen vorankommt, dann fühlt man sich wohl und so war das da irgendwann auch. Also ich habe nicht den ganzen Tag nur schlechte Laune gehabt, sowas nicht.
Also jetzt 6 Jahre her, Berufserfahrung und man sieht die Dinge anders, du hast jetzt ein zweites Staatsexamen. Was hättest du denn rückblickend gesehen gerne besser gemacht? Was hättest du vielleicht jetzt auch uns mitgeben können?
Gute ist ja, dass ich einmal eine Examensvorbereitung hatte, die nicht gut war und dass ich in der zweiten, für den zweiten Versuch ja quasi selber schon was besser machen konnte. Das war eigentlich ganz gut und deswegen kann ich euch sagen, was auf jeden Fall für mich ein Gamechanger war, vom ersten Versuch zum zweiten Versuch, dass ich mein Handy einfach unten im Spind gelassen habe. Ich habe im ersten Versuch habe ich jeden Tag mein Handy einfach oben gehabt und das war so dumm. Also, weil es einfach Teufelszeug ist und man lässt sich so davon ablenken, dann schreibt man hier mal kurz eine Nachricht, man kommt nicht so richtig in Fluss. Und das ist ja damals, vor 10 Jahren, war Instagram ja noch ein bisschen anders als jetzt. Jetzt ist ja noch viel, viel schlimmer. Und ja, als ich dann den Zweitversuch vorbereitet habe, da habe ich halt strikt mein Handy einfach unten im Spind gelassen und ich hatte meine Produktivität einfach, keine Ahnung, verzehnfacht. Ja, und ich habe den Standort in der Bib geändert. Ich saß in der ersten Vorbereitung, saß ich immer direkt mit dem Blick auf die Tür und da war die Tür automatisch, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so. Und immer wenn die Tür aufging, habe ich automatisch nach unten geguckt, wer kommt denn da so? Und in der zweiten Examensvorbereitung habe ich mich dann einfach ins Carol gesetzt, Einzel-Carol, habe die Tür zugemacht und ja, habe da meinen Stiefel runtergearbeitet.
Okay, das war ja doch dann nochmal ganz anders. Krass. Und ja, rückblickend hast du zwar schon gesagt, die Zeit war traumatisch, aber welche positiven Erinnerungen hättest du vielleicht noch an die Zeit?
Also ich habe auf jeden Fall Freundschaften geschlossen, die bis jetzt noch zu meinen wichtigsten Freundschaften gehören. Und das, also es war einfach eine Zeit, die zusammengeschweißt hat. Das war nicht nur intensiv auf dem Lernaspekt und dass man irgendwie immer dieses Damoklesschwert Examen über sich hängen hatte. Aber man hat einfach Menschen kennengelernt, die die gleichen Sachen mit einem durchgemacht haben. Und ja, das sind intensive Freundschaften geworden und die bestehen bis heute fort. Und das sind auf jeden Fall schöne Sachen. Also man hat ja auch, deswegen, man sollte diese Zeit einfach auch genießen. Das hat man ja jetzt einfach nicht mehr so, ne? Also jetzt sitze ich halt im Büro. Da war es halt so, wann immer man irgendwie jemanden brauchte, ob man sich nun wegen irgendeinem Thema ausheulen wollte oder ob man irgendwelche schönen Sachen miteinander teilen wollte, es war immer jemand da. Man hat ihn sofort auf Kurzwahl gehabt sozusagen. Man musste nur einen Tisch weitergehen und konnte sagen, ey, können wir mal kurz reden? Und dann hat man irgendwie, also es war schon eine richtig schöne Zeit auch, ne? Das hat man auch nie wieder, dass man irgendwie 1 Jahr, 1,5 Jahre am Stück jeden Tag mit den gleichen Menschen zusammen abhängt, jeden Tag zusammen Mittag isst. Das war schon auch eine total schöne Zeit. Abgesehen davon, dass man halt den ganzen Tag Jura lernen musste, aber sonst war es auch schön.
Ja, lieber Tino, nun haben wir sehr viel von dir gehört. Und bevor wir zum Abschluss kommen, wollte ich dich fragen, ob du noch einen letzten Satz, ein letztes Wort hast, was du gern unseren Zuhörern noch und Zuhörerinnen gerne mitgeben würdest.
Ich glaube, was ich mir vorgenommen hatte, was ich sagen wollte, war, Julia hatte letztens gerade was gesagt, ich habe ja in Vorbereitung euren Podcast mal so ein bisschen gehört und da hattest du gesagt, man muss das so ein bisschen als seinen Beruf auch sehen. Ich glaube, du hattest das gesagt. Das fand ich super interessant, weil das habe ich auch mal gesagt und ich glaube, das wäre so mein Tipp, den ich geben würde. Ich fand es total wichtig, irgendwie das so zu sehen, dass man wirklich irgendwie morgens dahin geht und das ist dann halt wie die Arbeit. Man macht da seinen Stiefel und wenn man da dann fertig ist, dann geht man nach Hause und versucht dann auch erstmal nicht mehr drüber nachzudenken. Aber so Freizeit und Job lernen und das hat mir immer ganz, ganz gut was gegeben, wenn ich das so gesehen habe. Und ja, und vor allem auch Klausuren schreiben. Das habe ich nämlich nicht gemacht und das empfehle ich jedem, der Examen schreibt, schreibt Klausuren. Das habe ich nämlich nicht gemacht und das war rückblickend ziemlich doof.
Ja, Tino, vielen Dank für diese Einblicke in deinem Beruf. Wie du gemerkt hast, Tanem und ich haben zum Teil kindliche, naive Fragen gestellt, weil wir einfach auch nicht so viel wissen und das auch nicht so der Beruf des Strafverteidigers eben nicht so nah ist wie vielleicht andere Berufe. Und wir haben sehr viel miterlebt und auch zu sehen, der Beruf des Strafverteidigers umfasst eben viel mehr. Du hast gesagt, Psychologe, du bist zum Teil Kindergärtner, du hast da wirklich viel zu tun. Und was mich auch für mich selber auch sehr prägend war, dass du das auch gerade mit den Jugendlichen, dass du da auch sofort das Du anbietest und dich mehr auf eine Ebene mit ihnen vielleicht begibst. Kubi meinte vorher, das bricht auch viele Barrieren. Und ich finde es super spannend, diese Einblicke zu bekommen und auch gerade nochmal, wie du auch deine Examszeit erlebt hast. Und ich finde, es wird super deutlich, dieses Studium und auch der Beruf, den wir später wählen, das ist einfach überhaupt kein gerader Weg. Und was bei euch beiden bisher gleich war, ihr hattet eine Person, die euch jeweils inspiriert hat. Und genau aus diesem Grund macht ihr diesen Beruf. Und vielleicht kann dieses Format uns auf einer Seite inspirieren, einen bestimmten Beruf später einzuschlagen, aber auch die Leute, die diesen Podcast hören. Und deswegen vielen Dank für deine Zeit. Und auch nicht nur für die Zeit vielen Dank, sondern auch für dein Interesse und Motivation bei diesem kleinen Projekt mitzumachen. Weil anders als Kubi kannten wir uns vorher nicht und natürlich lief es auch indirekt über Kubi, der dir davon erzählt hat, aber du warst gleich dabei und gerne auch, wenn andere Personen es hören. Falls ihr einen juristischen Beruf habt, den wir noch nicht vorgestellt haben und Lust habt, einen Podcast zu machen oder Leute kennt, die dafür prädestiniert wären, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Wir haben nämlich jetzt auch einen Instagram-Account, der heißt Zwischen Kaffee und Karteikarten. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Der Instagram-Account steckt auch noch ein bisschen in den Babyschuhen. Den werden wir jetzt die Wochen etwas mehr aufbauen. Da freuen wir uns auch sehr, dass wir das jetzt haben. Und falls ihr auch noch mehr Lust habt zu sehen, was Tino in seinem Berufsalltag macht, hat er auch einen Instagram-Account und zwar rechtsanwalt_vorpommern. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, Tino, wir hatten super Spaß mit dieser Folge. Ich hoffe, dir hat es mindestens genauso Spaß gemacht. Wir sind sehr dankbar, dass wir dich hier hatten, wie schon 10-mal erwähnt. Und ansonsten wünschen wir euch Hörer mal wieder eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.